Ja, gestern gerechnet und wir sind jetzt gerade so ziemlich genau 4 Jahre mit Lanzes unterwegs, zusammen mit ein paar von hier innen. Und in dieser Zeit habe ich von Lanzes sicher etwas extrem gelernt, nämlich was es heisst, Leiter zu haben und ja, denen nachzulaufen. Und darum habe ich mich dann einmal entschieden, wenn Lanzes mich irgendetwas fragen, ob ich etwas machen würde, dann sage ich ja. Es ist einfacher, bei einem Herdöpfelsalat ja zu sagen, als Sonntagmorgen da etwas zu erzählen. Aber ja, ich habe gleich ja gesagt, weil ich fand, ja, wenn sie mir da zutrauen, dann kann ich die Herausforderung an. Und es, ja, es ist eine Herausforderung, kann ich sagen. Aber ich habe mich auch gerne und ich weiß, dass wir mich auch nachher noch gerne haben. Und darum ist da sicher ein Rahmen, um da mal ein bisschen auszuprobieren. Ja. Der Marc hat etwa vor 2 Wochen angerufen und hat gesagt, ja, sie hätten eigentlich keine, ich könnte euch etwas erzählen. Und ja, sie haben einfach Gott gefragt, was ich soll erzählen. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, er hat mir gesagt, ja, ich habe das Gefühl, für dich wäre gut, wenn du über das oder da redest. Gott hat mir da für dich aufs Herz gegeben, aber ja, ist eben nicht so gewesen. Aber ich habe recht gewusst, über was ich mit euch rede. Und zwar ist es etwas, was mich vor etwa 3 Jahren extrem beschäftigt hat und habe gemerkt, es kommt wieder, es ist für mich wieder so ein bisschen dran, jetzt auch, ja, mit dem Jahr und was auch es ist. Und zwar möchte ich mit euch den Abraham ein bisschen genauer anschauen, gewisse Sachen aus seinem Leben. Wir finden die Geschichte von Abraham im 1. Mose 12. Und ich werde zuerst einfach ganz kurzen Abriss von seinem Leben machen, wo wir relativ schnell einfach da ein bisschen durchblättern, einfach, dass ihr noch einen Überblick habt, was eigentlich so ein bisschen gelaufen ist mit dem Abraham und seinem Leben. Für die einen ist es wahrscheinlich nicht so viel Neues. Gleich hat es ein paar ganz interessante Sachen drin. Und dann werde ich 2 Sachen mit euch ein bisschen genauer anschauen, wo wir aufgegangen sind in dieser Geschichte. Der Abraham kann man ganz genau nachschauen, wie da der Stammbaum ist. Und zwar ist er ein direkter Nachkomme von Noah. Der Noah war etwa 1000 Jahre nach dem Adam auf der Welt gewesen. Und dann ist er zur Sinnflut gekommen. Und der Abraham ist 400 Jahre nach dem Noah auf dieser Welt gewesen. Also so 1400 Jahre nach der Schöpfung ist der Abraham auf dieser Welt gewesen. Und wenn wir jetzt schauen, wie das so ein bisschen gelaufen ist, danach fängt es an, 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Das ist so der erste Teil. Seine Berufung ist bei mir überschrieben und dann zog nach Kanaan und wir haben aber da schon drin, er ist nicht an einem Ort geblieben, sondern ist immer wieder weitergegangen. Nachher, ganz kurz, kommen sie auf Ägypten. Dort hat er ein bisschen Angst vor dem Herrscher und gibt seine Frau als seine Schwester aus, was dann nachher nicht unbedingt positiv aufgefasst wird, aber ja, Gott ist dort gnädig. Er geht weiter mit dem Lot und sie trennen sich dann. Er ist sehr grosszügig dem Lot gegenüber und sagt, Lot, du kannst selber entscheiden, welchen Teil vom Land willst du haben. Der Lot hat sich natürlich dann das ausgesucht, was ihm am verlockendsten gedunkt hat. Dann Vers Kapitel 13, zweiter Teil, wiederholt der Herr seine Verheißung und sagt nochmal, was er eigentlich vorhat mit dem. Und das ist nicht das letzte Mal, wo Gott seine Verheißung wiederholt. Und da finde ich eigentlich noch schön, Gott kennt uns. Und er weiß genau, dass, ja, auch wenn er schon mal eins etwas zu uns gesagt hat und er weiß, dass wir es gehört haben, ist er trotzdem so gnädig zu uns, dass er halt das wieder und wieder sagt. Er weiß, dass, es tut uns gut, wenn wir das Sachen wieder hören. Dann, mit der ganzen Geschichte geht es weiter, dass dann Gott später, Kapitel 15, Abraham einen Sohn verheißt. Er ist dann ungeduldig und Sarah, seine Frau, ist auch ungeduldig und es passiert dann nicht das, dass der Abraham mit der Hagar, mit der Magd von der Sarah Sohn hat, der Ismael. Und dann ist wieder Kapitel 17 nochmal die Verheißung, dass der Abraham wirklich mit der Sarah zusammen einen Sohn wird haben. Und das passiert ja dann wirklich auch. Zwischendurch ist noch der Untergang von Sodom und Gomorra, wo der Abraham sich einsetzt für die Leute dort, aber halt, ja, vergeblich, weil es viele Leute dort hat, die Gott nachfolgen wollen. Der Lot wird ja gerettet, der ist auch Sodom oder Gomorra irgendwo immer dort. Also Gott verschont wenigstens ihn durch den Abraham. Und dann kommt der Isaac auf die Welt, der Sohn von Abraham. Und dort ist er nachher auch dann noch der Gehorsamstest von Gott, wo er zum Abraham sagt, er soll den Isaac ihm opfern und wo Gott wirklich schauen will, wie sind die Prioritäten von Abraham und er dort eigentlich die Prüfung besteht und seinen Sohn dann aber nicht muss opfern. Das ganz, ganz kurz der Abriss von seinem Leben. Und jetzt zu den zwei Sachen, die ich gesagt habe, wo wir aufgegangen sind, wo wir wichtig geworden sind. Und zwar, es tut ein bisschen dort anknüpfen, was der Mike ein bisschen erzählt hat das letzte Mal, da habe ich erst mal vorbereitet gemerkt. Es geht auch wieder um den Glauben und um den Gehorsam. Also, wenn wir jetzt mal ganz am Anfang schauen, Kapitel 12, dann nachher sagt Gott, geh aus deinem Vaterland, geh weg von deiner Verwandtschaft und von deinem Vater, einfach von allem, was du kennst, in ein Land, das ich dir zeigen will. Er sagt nicht, geh dort und dort hin, sondern geh einfach mal, ich zeige dir den, wo du hin. Und ja, die Verheißung, ich will dich zu einem grossen Volk machen und so weiter. Und was macht Abraham, Vers 4? Er geht einfach. Er hätte können sagen, ja, danke Herr, das ist schön, dass du mir das zutraust und dass du mir da so Sachen willst geben, aber es ist mir ein bisschen Zeit gekommen. Also, ich finde es eigentlich gemütlich da und habe mich da ein bisschen eingelebt, habe ein bisschen Kollegen gefunden oder was auch immer. Ich will nicht. Und er hätte auch können machen. Aber er ist einfach gegangen und zwar eben nicht irgendwie mit der Karte, wo Gott gesagt hat, schau, der und der Weg musst gehen und dort führe ich dich dann hin, sondern er hat einfach, ja, ist mal gegangen. Und zwar einfach, weil er geglaubt hat, was Gott ihm gesagt hat. Also er ist im Glauben ist auf den Weg gegangen und er hat gewusst, Gott ist mit mir. Also er hat wirklich Gott vertraut. Und da denkt mir so, für mich gehört das schon zum Glauben auch dazu. Zum einen, ja, ich glaube dir und dann aber auch, ich tue entsprechend handeln. Also ich mache das, was du sagst, ich bin gehorsam. Und merke, das ist in meinem Leben schon auch so. Es gibt immer wieder solche Situationen, wo Gott uns herausfordert und sagt, komm, mach einen Schritt. Und meistens weiss ich eigentlich, welche Richtung das der Schritt ging. Also es ist meistens nicht so, dass Gott irgendwie sagt, ja komm, lauf mal irgendwo hin, sondern so der erste Schritt, was ich machen müsste, um weiterzukommen, um vorwärtszukommen, weiss ich meistens. Also Gott will wirklich auch, dass wir weiterkommen. Aber er zeigt uns nie den ganzen Weg. Er zeigt nicht, wohin es geht. Und ja, ich bin noch froh, weil vor 4 Jahren irgendwie Gott gesagt hat, ja, geh in die Gemeinde und dann kannst du mal predigen in 4 Jahren. Dann hat ich auch gefunden. Lieber nicht, lieber nicht. Aber Ja, durch das, wenn wir ihm nachfolgen, im Glauben, dass er wirklich uns den Weg zeigt, Schritt für Schritt, bleiben wir natürlich auch immer von ihm abhängig. Und das ist für mich, merke ich, eine riesen Herausforderung. Und jedes Mal wieder die Frage, ja, glaube ich wirklich, was Gott sagt? Glaube ich ihm, dass er es gut meint, dass er mit mir vorwärts geht und handle entsprechend? Ich kann wirklich einfach auch da hocken bleiben und warten und sagen, ja, ich glaube schon, dass da etwas ist, aber ich glaube, ja, ist mir ein bisschen zu anstrengend. Aber ich kann nicht weiterkommen. Und erst wenn ich mich aufmache und wirklich mich entscheide, das zu glauben und eben auch entsprechend zu handeln, kann Gott uns dann auch da geben, was er will. Er will uns viel geben. Also, der Segen, den Abraham hatte, war riesengross. Und wenn er aber daheim geblieben wäre und in sein Zelt hineingehockt wäre, dann wäre so viel nicht passiert. Ich habe zudem so Schritt ins Unbekannte wagen noch eine andere Stelle, wo mich dunkt, ist so, zeigt so klar, dass wir eben wirklich im Glauben einen Schritt machen müssen und dann nicht passiert etwas. Und zwar steht die Stelle im Josua 3, Vers 8 und 13 bis 16. Wenn wir die Geschichte von Josua anschauen, der hat ja auch nicht gewusst, wo es hingeht. Der Mose, der hat ja das verheißene Land noch gesehen, hat aber nicht rein dürfen und der Josua hat dann das Volk Israel weitergeführt. Und in dieser Stelle ist genau so eine Situation. Und zwar ist es so gewesen, dass die Priester mit der Bundeslade im Volk Israel vorausgegangen sind. Und nachher sind sie gelagert am Jordan und dann hat Gott zum Josua geredet. Und zwar, vorab im Vers 6. Und zu den Priestern sprach er, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und dann weiter, Vers 13. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, kleine Zwischenbemerkung heisst so noch, der Jordan war aber die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zarethan liegt, aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg, so ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Also Gott hat dort gesagt, Priester sollen Bundeslade nehmen und sollen in Jordan reinstehen. Und die kleine Zwischenbemerkung finde ich noch interessant. Der Jordan ist nicht irgend so ein Bächli, so eine Sohre, sondern er ist ein rechter Fluss. Und der war die ganze Zeit überschwemmt gewesen. Also der hatte rechte Kraft gehabt und es war nicht einfach nur so ein Rinnsal gewesen. Und Gott hat zum Josua gesagt, sollen die Lade nehmen und sollen mit den Füßen in den Fluss reinstehen. Und ich weiss nicht, wie da ihm dann nicht dort gegangen ist, wenn du da mit dieser Bundeslade vor dem Jordan stehst und der ist die ganze Zeit überschwemmt gewesen. Ich weiss nicht, ob ich den würde finden, ja, steh mal da drin rein, sondern ja, es rupft auch schon ein bisschen. Aber es ist nicht so gewesen, dass sie müssen vor dem Jordan warten, sondern sie haben einen Schritt müssen machen. Gott hat ihnen gesagt, macht den Schritt in den Jordan rein. macht euch die Füße nass und dann wird ins Wasser stauen und der Rest läuft ab und ihr könnt das ganze Volk durch den Jordan durchfahren. Also sie haben wirklich müssen den Schritt machen, den Gott ihnen gesagt hat und dann ist es weitergegangen. Und so, ja, habe ich gemerkt, Gott kann uns, wenn wir den ersten Schritt nicht machen, auch nicht weiterführen. Also, ja, es ist ein Schritt nach dem anderen. Das Zweite, was ich schon so ein bisschen angesprochen habe, eigentlich der Gehorsam, der mich bei der Geschichte mit dem Isaac so extrem dünkt. Ich habe als Kind die Geschichte nie verstanden. Ich habe das so brutal gefunden von Gott, dass er das verlangt vom Abraham. Und vor allem, ja, er hat sich doch den Sohn schon so lange gewünscht und Gott hat ihm den Sohn geschenkt. Und klar hat er noch einen zweiten Sohn gehabt, aber das war nicht die Verheißung von Ismael, sondern es ist um Isaac gegangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja, was da im Abraham vorgegangen ist, das können wir uns auch nicht nachvollziehen, was das bedeutet hat. Und doch hat er das gemacht. Also, ja. 1. Mose 22, ganz, ja, 1-13. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Also auch wieder, nimm ihn, gang neu hin, ich sag dir wohin. Und er sprach, nein, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und er sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, zu seinem Vater Abraham. Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gezeigt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Er sagte, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Also, ja, ich finde es immer noch so eine brutale Geschichte. Also, sich vorstellen, die waren 3 Tage unterwegs gewesen, und der Abraham hat gewusst, ich muss meinen Sohn opfern, ich muss da geben, die ich am liebsten habe. Und es ist, ja, Gott hat nicht irgendwie gesagt, was auf dem Berg oben waren, ja, ist gut jetzt, sondern der Abraham hat den Altar aufgeschichtet und hat das Holz aufgebogen und hat seinen Sohn gefesselt und draufgelegt und hat wirklich, jetzt kommt mir gerade wieder ein Bild zu sehen, von seiner Kinderbibel, hat wirklich das Messer aufgezogen. Und erst in dem Moment hat Gott ihn gerufen und hat gesagt, ja, sieh, du bist gehorsam. Und einfach, ja, der Gedanke, dass der Abraham das wirklich gemacht hat. Und er hat das gemacht. Er hat seinen Sohn geopfert. Das finde ich so gewaltig. Und ja, ich weiss nicht. Wir können uns nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet hat. Und trotzdem hat er Gott vor seinen Sohn gestellt. Also seine Prioritäten sind ganz klar gewesen. Also, der Glaube, den Abraham hatte, war für mich gewaltig. Und wie er gehorsam war. Und das sind wirklich zwei Charakterzüge von ihm, zwei Merkmale, wo ich merke, ja, da kann ich mir eine Riesenscheibe abschneiden von ihm. Der Abraham wird dann auch im Neuen Testament erwähnt, an vier verschiedenen Stellen. Und die eine Stelle ist Hebräer 11. Da geht's wirklich um den Glauben. Und Hebräer 11 ist genau da, wo der Michael mal die Definition von Glauben gebracht hat. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben und er hat das geglaubt, er hat darauf gehofft und er hat nicht daran zweifelt, dass Gott ihn in das Land hinein wird führen. Auch wenn er es noch nicht gesehen hat. Und wir haben dann in dem Hebräer 11 die sogenannten, ja, wir haben auch gehört, das heisst, sind so die Glaubenshelden oder die geistlichen Vorbilder, die hier erwähnt sind. Und da ist Abraham ein relativ langer Abschnitt gewidmet. Und er wird da als einer von diesen geistlichen Vorbildern oder Glaubenshelden aufgeführt. Und zwar Hebräer 11, 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister Gott der Schöpfer und Gott Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab seinen einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Also das ist ständig für mich noch eine Interpretation, ich weiß nicht, woher das, ich weiß gar nicht, wer das Hebräer geschrieben hat, woher das der Autor ständig weiss, dass der Abraham gedacht hat, vielleicht tut Gott den Isaak wieder erwecken von den Toten, aber er hat einfach geglaubt, dass Gott andere Wege hat, um seine Verheißung zu erfüllen. Und ja, es klingt mir interessant, dass da wirklich im Neuen Testament der Abraham wieder als Glaubens- und Gehorsamsvorbild für uns aufgenommen wird. Also, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, ich will keinen von diesen Glaubensvorbildern, ich will sicher kein Glaubensheld. Und für mich ist es eine riesige Herausforderung, auf Gott zu hören. Schon nur daran zu glauben, dass er mit mir redet. Es wäre so viel einfacher gewesen für mich, wenn der Mann gesagt hat, du über da und da predigen. Aber ich habe wirklich, Miriam hat im Hintergrund noch gesagt, sag doch nicht, dass sie so einfach Gott fragen, über was sie soll reden. Und ja, ich bin da gar nicht dazu gekommen zu fragen. Ich hatte plötzlich selber, ohne irgendwie da zwei Stunden zu beten oder so, gemerkt, über was sie muss reden. Und das ist für mich, ja, das ist gewaltig für mich. Es ist nur zu glauben, Gott redet zu mir. Und das ist für mich eine riesen Herausforderung. Ich bin so ein Kopfmensch, merke ich, pff, was will Gott mir schon sagen? Direkt. Durch eine Predigt oder so. Noch eher, aber ja. Und dann, wenn ich eben weiss, was ich machen müsste, dass ich dann das auch mache und ihm nachfolge, ohne dass ich den ganzen Weg kenne. Ich bin jemand, der sehr gerne weiss, wo es hingeht. Und da gibt mir Sicherheit. Und dann kann ich dann schauen, wie ich den Weg planen und so weiter. Und kann dann so gleich Stationen einbauen und alles und so. Aber es ist genau nicht das, was Gott will, sondern auch, dass ich im Glauben und im Gehorsam einen Schritt nach dem anderen mache. Und ja, das ist für mich eine riesige Herausforderung. Und gleich, der Gott, den ich daran glaube, der meint es gut mit mir. Und das ist etwas, was mir so, ja, wo mir hilft in dem Ganzen inne. Er wird mich sicher nicht irgendjemand hinführen, wo ich nachher irgendwie alleine da stehe und dann sagt er, ah, ja, jetzt schau schon mal, wie du weiterkommst. He? Viel Spass. Sondern er wird immer da sein und mir nachher weiterhelfen. Und erst dann kann er mich auch an Orte hinführen, wo ich mir nie vorstellen konnte, dass ich dort hinkomme. Also, ja, so wie ich jetzt da stehe oder da hocke. Oder Beziehungen, wo ich mir nicht hätte vorstellen können, dass es so Sachen gibt. Freiheiten, wo ich in Sachen gefangen war, in irgendwelchen religiösen Sachen oder Zeugs, wo mir angehangen ist, wo ich merke, ja, Gott will mich da in Freiheit hineinführen, aber ich muss einen Schritt tun und alles vielleicht auch hinter mir lassen, Sicherheiten aufgeben. Ja, ich muss wirklich parat sein, die Sicherheit hinter mir zu lassen und Schritte ins Ungewisse zu tun. Und vor 3 Jahren habe ich eben auch schon eine Predigt gehört, die ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Und die Frau hat nachher gesagt, wenn du im Glauben vorwärts gehst, dann kannst du dir sicher sein, die Angst ist immer ein Begleiter davon. Es hat mir Angst gemacht, zu einem zu kommen und euch etwas zu erzählen. Und zwar nicht, weil ich Angst hatte, irgendwie, dass die mir den Kopf abreißen oder so. Aber es ist eine unbekannte Situation. Es ist viel sicherer, ein bisschen da zu hückeln und zuzulassen und ein bisschen an einem Zopf knagen. als Sachen von sich selber preiszugeben. Und es hat mich recht ermutigt, als sie nachher gesagt hat, Angst ist immer der Begleiter vom Glauben. Das heisst, ich muss mich nicht überraschen von der Angst. Ich komme nicht irgendwie hinterrücks, wenn ich mir bewusst bin, dass wenn ich Schritte ins unbekannte Land hineingehe und Angst wird immer da sein, dann kann sie mich nicht packen und überwältigen, sondern ja, sie ist halt da und sie überrascht mich dann nicht. Sondern ich kann dann mich halt dieser Angst stellen und sage, du gehörst jetzt halt dazu, das ist ein gutes Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dann ich wirklich im Glauben vorwärts gehen. Ja, ich möchte euch einfach wirklich weitergeben, das Versprechen, das Gott im Abraham gegeben hat, war riesengroß gewesen. Und ich glaube daran, dass er auch mit euch wirklich vorwärts gehen will und euch in unbekannte Länder hineinführen und an Ort, wo ihr jetzt noch keine Ahnung habt. Und es ist gut, dass wir keine Ahnung haben, wo es hingeht. Weil sonst würden wir den ersten Schritt, der so wichtig ist, nicht machen. Aber ich muss im Glauben Sachen machen, wo ich nicht weiss, warum. Und das ist mein Teil. Die Verheißung von Gott ist da. Und der Abraham hat rechte Fehler gemacht. Also der hat sich ab und zu von der Angst wieder leiten und hat Sachen gemacht, die bis heute Konsequenzen haben. Aber trotzdem, Gott ist treu gewesen und hat an seiner Verheißung festgehalten und der Segen ist riesengroß gewesen. Und ja, ich möchte euch Mut machen, den ersten Schritt und die, die nachher kommen, zu wagen, Sachen zu machen, die ihr nicht wisst, warum. Aber sehr oft wissen wir schon, was eigentlich dran wäre. Sonst fragt Gott, er redet.